Konfis, liebe Eltern, liebe Paten, Onkel, Tanten, Omas und Opas, das ist heute ein Tag, wo manche, bei mir war es jedenfalls so, einen Anzug das erste Mal tragen. Ich habe den an dem Tag nur einmal angehabt, das muss ich ehrlich sagen. Aber meine Uhr, ja, ich habe mich da scheinbar durchgesetzt, aber meine Uhr, die habe ich dann 14 Jahre gehabt. Und jetzt habe ich die zweite. Die hat bis jetzt gehalten. In so einem Gottesdienst ist es mal passiert, dass der Prediger nach vorne ging und dann hat er angefangen mit dem Pathos seiner Stimme. Der Herr ist mein Hirte, mir wird mangeln. Naja, es gab so die ersten Blicke, was soll das bedeuten? Aber dann hat er wiederholt, der Herr ist mein Hirte, mir wird mangeln. Dann trauten sich so langsam aus den ersten Reihen die, die ihre Bibel noch ein bisschen besser kannten und haben ihm zugeflüstert, es heißt, mir wird nicht mangeln. Und dann hat er unerschüttert, als wenn er das gar nicht gehört hätte, in den Raum gedonnert, dann schaut euch doch mal an. Und wenn ich euch heute so anschaue, dann muss ich sagen, wenig Mangel. Schöne Kleider, uns steht gutes Essen bevor. Wir werden heute Abend kaum mehr was reinkriegen. Und wenn ich alle Einladungen annehme und mich nicht beherrsche, ich auch nicht. Und doch herrscht Mangel. Wir leben in einer Gesellschaft, die auf einem ganz anderen Gebiet Mangel hat. Es mangelt uns an seelischen Kräften. Wir haben Mangel an Fürsorgebereitschaft. Wir haben Mangel an Verantwortungsbereitschaft. Wir haben Mangel an der Fähigkeit, dem anderen zuzuhören. Wir haben Mangel an der Fähigkeit, nicht nur für uns da zu sein, sondern einen Platz einzunehmen, an dem wir unsere Bestimmung als Menschen auch erfüllen, dass wir auch gesamtgesellschaftlich und gesamtkirchlich Verantwortung übernehmen. Da mangelt es. Und so positiv, wie es uns im materiellen Bereich geht, so ist auf der anderen Seite da ein Mangel zu spüren. In diesem Gottesdienst lernen wir jemanden kennen, der gerade für diesen Mangel zuständig ist und der gesagt hat, ich will euch lebendiges Wasser geben, dass ihr nicht nur für euch genug habt, sondern noch abgeben könnt an andere. Das ist der gute Hirte, der die Quellen des lebendigen Wassers kennt, wo sie fließen, und der uns deswegen kein abgestandenes Leben anbietet, sondern erfülltes, überströmendes, überfließendes Leben. Ja, das ist ein Tag, an dem viel Begegnung stattfindet, man sich austauschen kann, vielleicht auch über diese Fragen, die ihr hier auf unserem Blatt zum Konfirmationsgottesdienst seht, nehmt das jetzt immer alle vor. Da ist ja ein Männchen drauf. Und links so eine kulturelle Sache unserer Welt, zu der man Touren machen kann. Eine Sphinx im ägyptischen Niltal. Und dieses Männchen ist unterwegs mit einem besonderen Reiseunternehmen. Das sind die Sinntours. Ich möchte dieses Bild in Beziehung setzen mit dem Predigtext. Das ist das Wort, das ihr nachher auf dem Kreuz sehen werdet, das wir euch schenken, aus echt Bronze. Aber noch wertvoller ist dieses Wort, nämlich, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Vorhin habe ich gesagt, Gott redet. Das ist das Besondere am christlichen Glauben, dass Gott redet. Und deswegen möchte er auch, dass wir Antwort geben. Zum Beispiel mit dieser Bitte, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Wenn er sich doch anbietet als Weg und Wahrheit. Und dieses Männchen ist sehr klug. Es stellt die wichtigen Fragen. Und wir, ihr seid alle und wir auch unterwegs in diesem Reiseunternehmen Sinntours. Denn wir wären keine Menschen, wir wären des Menschen nicht würdig, wenn wir diese Fragen nicht stellen würden. Wer diese Fragen, die das Menschen hier stellt, nicht stellt, also der ist wirklich kein Mensch. Und diese Fragen, die zutiefst menschliche Fragen sind, die haben wir auch im Konfirmandenunterricht behandelt natürlich. Die Erwachsenen stellen sie auf ihrer Ebene immer wieder. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und dann, wer bin ich? Und was mache ich hier? Wozu bin ich da? Interessant, wenn ihr nochmal guckt auf den Bus, da steht Sinn. Was hat das damit zu tun? Nun, das ist etwas für die sprachlich Interessierten unter uns. Wir gebrauchen das Wort Sinn immer völlig gedankenlos. Das hat keinen Sinn. Ich suche nach dem Sinn. Wir machen uns meistens gar nicht klar, was ist der Sinn? Das ist ein Zauberwort, nicht wahr? Der Sinn des Lebens. Was ist denn das, was wir meinen mit Sinn? Aber es gibt ein Wort, ein Wortherkunftsbuch. Etymologie heißt diese Wissenschaft, wie Wörter mal entstanden sind. Und mir hat das mal jemand geschenkt. Sowas muss man sich schenken lassen, ist viel zu teuer. Und das erklärt uns, Sinn kommt vom mittelhochdeutschen, altindogermanischen, von Sinnern. Und das heißt unterwegs sein, reisen. Also so liegt die Wahrheit auf der Straße. Da seht ihr plötzlich, das ist die Frage nach dem Sinn. Wenn ich mich frage, woher ich komme und wohin ich gehe und wozu ich diese Reise mache. Also wer nach dem Sinn fragt, der fragt danach, was wir in der Luftblase dieses Männchens erkennen können. Und das haben wir auch im Konfirmandenunterricht gemacht, weil wir Menschen sind und wir brauchen eine Antwort auf diese Frage. Wisst ihr was? Es gibt Menschen, die haben auch zur Konfirmation viel geschenkt bekommen, viel Geld, haben so vielleicht das erste Mal angefangen, das anzulegen, sind älter geworden und haben plötzlich alle materiellen Ziele erreicht, die sie erreichen wollten. Und plötzlich, viel zu spät, brach diese Frage auf, wozu das alles? Ich schwirre hier in einem Universum rum, umgeben von unendlichen Räumen, die nichts von mir wissen und von denen ich nichts weiß. Ich habe ein paar Dinge angehäuft, wegen denen ich das Haus 2-3 Mal abschließen muss. Wozu das alles? Was mache ich denn hier? Keiner hat mich gefragt, dass ich geboren werden wollte. Und ich werde in ein paar Jahren im Grab vermodern. Ist es das gewesen? Und dieser Mann, einer dieser Leute, der keine Antwort auf diese Frage hatte, er war der reichste Mann Schwedens, ging in den Wald und erschoss sich. Der reichste Mann Schwedens ging in den Wald und erschoss sich. Das ist hochinteressant. Es gibt Statistiken. Meine Frau hat darüber geforscht, über Logotherapie von Logos. Am Anfang war das Wort, haben wir gehört, fängt das Johannesevangelium an, das übersetzt, das heißt auf Griechisch, am Anfang war der Logos, steht da. Das heißt so viel wie Sinn, das Wort. Und die Struktur, ein Sinn im Universum. Und wer diesen nicht findet, der braucht Therapie. Eine Therapie heute heißt eine ganz aktuelle Logotherapie. Nicht Logopädie, die mit der Rechtschreibung, sondern Logotherapie von Logos. Das heißt, der geht davon aus, dass wir, jede Zeit hat ihre Krankheit, wir leben in einer Zeit, in der die Krankheit mehr geistig ist. Nicht so psychisch und nicht so körperlich, sondern mehr geistig. Wir haben keinen Sinn mehr. Also wir haben keine Antworten mehr auf diese Fragen hier. Denn, das möchte ich euch fragen, das haben wir auch behandelt, ist das sinnvoll, wenn ich sage, woher komme ich und antworte mit, aus der Ursuppe? Eine Ansammlung von Molekülen schrieb den Hamlet? Ist das Sinn? Und wohin gehe ich? Ins Grab und dann die Würmer? Ist das Sinn? Und wer bin ich? Ein paar Hormone? Ein bisschen Wasser? So ungefähr ein paar hundert Mark wert? Und was mache ich hier? Ist das Sinn? Und deswegen haben wir den Konfirmandenunterricht, weil eure Eltern, die wussten, in der Kirche kriegt ihr Antwort auf diese Fragen und deswegen haben sie euch hier angemeldet, nicht? Und obwohl ihr euch gefragt habt, naja, lohnt sich das? Habt ihr es mitgemacht? Und wir haben uns befasst damit und ich weiß, von einigen haben auch Antworten auf ihre Fragen bekommen. Zum Beispiel, dass wir nicht aus der Ursuppe kommen, sondern die Antwort des christlichen Glaubens ist, Gott hat uns geschaffen. Und Gott sprach, es werde. Mit seinem Wort, mit seinem Logos. Wunderbar. Hast du schon mal gestaunt darüber, dass es dich gibt? Im Unterschied zu deiner Nicht-Existenz? Das hätte ich ja genauso gut nicht geben können. Und dann? Na, dann wäre es nicht so interessant geworden im Konfirmandenunterricht. Also wir sind da, damit muss man sich auseinandersetzen. Wisst ihr, einer hat mal gesagt, was soll man denn in den Bergen, die Berge, das sind doch nur Steine. Und ein Bergsteiger wurde mal gefragt, warum machen Sie das, warum klettern Sie da hoch? Was machen Sie da? Warum machen Sie das? Und dann sagte der, weil der Berg da ist. Damit muss man sich auseinandersetzen. Ich kann nicht so tun, als wäre das Luft. Und genauso bist du da. Und du musst dich damit auseinandersetzen. Wer bin ich? Was mache ich? Und Gott genauso. Es gehört sich nicht, dass wir tun, als wäre er Luft. Er ist da. Und deswegen muss man sich mit ihm auseinandersetzen. Ich wette heute Morgen mit allen hier im Raum Versammelten, dass es keinen einzigen hier im ganzen Raum gibt, der mir eine befriedigende, ich meine intellektuell für meinen Vernunft befriedigende Antwort geben kann auf die Frage, woher wir kommen ohne Gott. Was die Evolution von uns verlangt zu glauben, kann ich doch nicht glauben. Wissen Sie, was das bedeutet, Evolution in Konsequenz? Ich habe es auf der Universität gelernt. Es hätte uns genauso gut nicht geben können. Der Motor der Evolution ist der Zufall. Verstehen Sie? Das ist nicht zielgerichtet. Wir kommen im Plan nicht vor. Unsere Losnummer kommt beim Glücksspiel heraus, schreiben diese Leute, die begriffen haben, um was es da geht. Die wissen, dazu braucht man keinen Gott. An die Stelle von Gott kommt der Zufall und viel, 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 viel Zeit. So als wenn 100 Affen, wenn man sie Jahrmillionen auf der Schreibmaschine rumtippen lassen würde, irgendwann der Faust von Goethe rauskäme. Oder als wenn 100 Mäuse, wenn man sie über Klavier springen lassen würde, irgendwann nach 100 Jahren zufällig einmal die 9. Symphonie von Beethoven dabei rauskommt. Das kann ich nicht glauben. Der Zufall ist nicht schöpferisch und das habt ihr im Vorstellungsgottesdienst wunderbar dargestellt, indem wir uns mit geschlossenen Augen Dinge vorgestellt haben, die der Mensch nicht schaffen kann. Gestirne, Elemente, Pflanzen, Tiere, Menschen. Woher kommt das her? Und wir glauben, das ist sehr vernünftig, dass wir von einem jemand herkommen, von einer Superintelligenz, die so klug ist, dass sie ein Gehirn schaffen kann mit Zellen, die so geladen sind mit Informationen, dass, wenn man das aufschreiben würde, diese ganze Kirche hier rundherum gepflastert werden könnte mit Papier, je 500 Seiten, je 500 Bände, 1000 Seiten Kleinstdruck. Eine Superintelligenz auf kleinstem Raum, unsere Genetik. Das hat Gott programmiert, das wurde einprogrammiert. Das muss eingegeben werden. Und deswegen ist es eine Schande, dass wir uns schämen im Biologieunterricht, im Geschichtsunterricht, im Religionsunterricht, dass wir uns schämen zu sagen, das ist es, da komme ich her. Eine Superintelligenz hat meine kleine Intelligenz geschaffen. Ein Schöpfer die Schöpfung, ein Ordner die Ordnung, ein jemand, eine Person. Und daher habe ich meine Würde. Ich bin im Bilde Gottes gemacht. Und ich komme nicht aus dem Nichts und bin fast nichts und gehe wieder ins Nichts und spiele keine Rolle und irre hier bedeutungslos in Europa rum. Das ist nicht das, um was es im Leben geht. sondern woher komme ich? Von Gott. Es gibt noch keinen einzigen, der mir befriedigend erklären konnte, wie Persönlichkeit aus Unpersönlichkeit entstehen kann. Denn das ist das, was euch eure Würde gibt, dass ihr über solche Fragen nachdenkt, dass ihr euer Gehirn anstrengt und auch Gott mit Sprache antwortet und anredet. Woher komme ich? Sag du es mir. Wohin gehe ich? Wie komme ich zum Ziel? Wie komme ich in den Himmel? Und wer bin ich, wenn du sagst, im Bilde Gottes geschaffen? Was heißt das? Und was soll ich machen hier? Und das ist auch der Sinn der Konfirmation, in solchen Fragen fest zu werden. Also Befestigung, Konfirmare, ja? Dass euer Glauben nicht wie Wackelpudding bleibt, der sofort wackelt, wenn er nur mal einen kleinen Luftstoß kriegt von irgendwelchen Leuten, die euch was erzählen wollen, sondern dass ihr sicher werdet und dann auch furchtlos diesen Glauben vertreten könnt. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Tja, dann haben wir gelernt, Gott hat uns gut geschaffen. Er hat gesagt, er sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Haben wir uns mit befasst? Das war das Erste. Wir sind sehr gut geschaffen. Und dann haben die Konfirmanden gesagt, naja, wenn ich so morgens in den Spiegel gucke, jetzt so gerade in der Pubertät, kann ich das manchmal nicht glauben, ne? Das Streuselkuchengesicht und so. Und dann kommen die Probleme, die fangen jetzt in eurem Alter an, dass man sich damit auseinandersetzt, das erste Mal diese Frage kommt, warum lässt Gott das zu? Dass es Leiden gibt, dass es Ehebruch gibt in unserer Familie, dass es auch Schmerzen gibt, seelischer, körperlicher und geistiger Art. Warum lässt Gott das zu? Die Welt ist nicht mehr so, wie Gott sie mal gedacht hat. Also sehr gut geschaffen, das war das Erste, aber sie ist gefallen. Und du mit? Wir sind entfremdet. Das ist das Zweite. Und wenn Gott das gewollt hätte, dann hätte ein junger Kunsthistoriker recht, der hat im Ernst behauptet, wenn es Gott gibt, dann ist er der Teufel. Furchtbar ist das. Aber ich könnte ihm eigentlich nur recht geben, wenn ich nicht wüsste, Gott hat alles sehr gut gemacht und die Welt ist nicht mehr so, wie Gott sie mal gewollt hat. Das gibt uns aber auch einen Grund zu kämpfen. Das gibt uns einen Grund zu kämpfen. Du stehst auf Gottes Seite, wenn du gegen das Übel in der Welt angehst. Nicht wie in der östlichen Religion des Buddhismus, wo die Lösung ist, dem allem zu entsagen und sich nicht mehr zu betätigen, aktiv, sondern sich der Versenkung hinzugeben. Sondern du bist richtig, wenn du dich aktiv beteiligst gegen das Übel in der Welt. Aber nun ist es ja so, dass in uns selber was ist, das auch schlecht geworden ist. Ich bin selber jemand, wie Paulus es sagt, der das Gute tun will und oft das Böse tut. Ich bin zerrissen. Und deswegen ist die dritte Wahrheit die, wir sind nicht nur in Sünde gefallen, wir sind nicht nur gut geschaffen und dann aus dem Paradies vertrieben, wir sind nicht nur wunderbar gemacht und dann schrecklich zerrissen worden, wir sind nicht nur sehr gut gemacht und dann taumeln wir jetzt nur noch zwischen Gut und Böse herum, wir sind auch wieder erlöst. Und das ist das Dritte, was wir gelernt haben im Konfirmandunterricht. Wir sind gut geschaffen, aber wir sind jenseits von Eden. Aber wir sind auch erlöst durch Christus. Das ist die dritte große Wahrheit. Wer bin ich? Ich bin geliebt. Jesus hat sich das nicht angesehen, von oben unbeteiligt, sondern er ist runtergekommen, hat den ganzen Schlamassel, den du auch schon kennenlernst vom Leben, mit auf seine Schultern genommen, hat es getragen und am Kreuz auch besiegt. Das ist das Gemeine an der Sünde, dass sie uns von Gott trennt. Und dass es einen Feind Gottes gibt, der uns vorgaukelt, das ist ja so fies von Gott, dass er einige Dinge für sich selber behalten will. Du musst mal selber machen. Du musst mal selber wie Gott werden, ja? Selbstorganisation der Materie, so heißt ein Buch im Untertitel von einem Evolutionisten. Selbstorganisation der Materie. Nicht von Gott führen lassen, selbst machen. Selbst wie Gott sein. Und dann muss ich selber mich auf den Weg machen und suchen, was Wahrheit ist. Dann werde ich nicht beten, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Sondern dann werde ich sagen, selbst mache ich das. Brauche ich doch die Kirche nicht, die Bibel nicht, das Gespräch mit Gott nicht, die Gemeinschaft der Christen nicht. Und dann haben wir so viele traurige Singles, die dann selbst leben, ihrem Selbst leben, die immer gemeinschaftsunfähiger werden. Ich wünsche euch, dass ihr in eurem Leben jemand findet, zu dem ihr sagen könnt, mit dir will ich gehen, dir will ich ganz angehören. Aber auch die wichtigste Frage in der größten Partnerschaft, nämlich die, dass ihr sagt, ich will mit meinem Schöpfer leben, mit Jesus Christus, der mich mit meinem Schöpfer wieder versöhnt hat, der mich erlöst hat. Und dann gibt es so welche, das habt ihr auch gedacht, als ihr euch angemeldet habt, naja, im Konfirmandenunterricht, da ist so die Rede von Sünde und von allem, was nicht Spaß macht, was Spaß macht, das darf man dann nicht mehr. Und so. In Wirklichkeit ist in der Kirche nur die Rede von der Sünde, weil sie das ist, was uns von Gott trennt. Gott hat mit Sünde nichts zu tun. Wir reden manchmal vielleicht zu viel von Sünde. Es geht um was Wunderbares, dass wir zurück zu unserer Bestimmung finden. Wer bin ich? Wohin gehe ich? Was mache ich hier? Und das, was uns davon abhalten will, ist oft die Sünde. Und ich weiß, dass es auch unter euch welche gibt und unter uns Erwachsenen, die für die Gott nicht nur so der Kumpel ist, dem ich es mal zeigen werde, wenn ich oben da ankomme, sondern auch die Probleme haben mit Scham, weil sie wissen, ich bin schuldig geworden und ich traue mich nicht so richtig, vor ihm zu kommen, zu ihm zu kommen. Und denen möchte ich heute sagen, seit Jesus Christus gestorben ist, dann ist nicht mehr die Sünde das Problem. Das Problem hat er am Kreuz besiegt. Er hat die Sünde getragen. Sie darf uns nicht mehr trennen von Gott. Du hast ein Recht darauf, Gott zu begegnen. Das Problem ist nur, wer sich schämt, die Sünde zu bekennen, zuzugeben, damit sie dann auch wirklich weg ist und zu sagen, es tut mir leid, vergib mir, für den ist keine Hoffnung. Das ist die Tragik, wenn wir uns schämen, uns vor Gott zu beugen. Wir müssen uns vor Gott zweimal beugen, wenn wir zu ihm kommen. Das erste Mal ist, wir müssen erkennen, ich bin nicht Gott. Ich bin nur ein Mensch. Und Gott verdient, Gott zu sein. Das zweite ist, wir müssen zugeben, ich bin schuldig geworden vor dir. Ich bin zu gleichgültig geworden gegenüber all den Guten in meinem Leben. Warum fragen wir denn immer, warum lässt Gott es zu, erst wenn es uns schlecht geht im Leben? Schämt euch mal richtig darüber, dass ihr erst, wenn es euch schlecht geht, fragt, warum lässt Gott das zu? Und nicht auch schon beim Guten. Staunt und Gott anbetet darum, dass er das zulässt. Zum Beispiel so einen Tag wie heute, wo draußen die Sonne scheint von morgens bis abends, wo ihr essen könnt aus einer großen Auswahl, wo euer Tisch reich gedeckt ist, wo ihr morgen schulfrei habt. Warum lässt Gott denn das zu? Ist das nicht genauso fragwürdig? Ist das nicht genauso staunenswürdig? Und deswegen, wir müssen schon zugeben, dass wir diesen Dingen zu gleichgültig gegenüber leben. Und deswegen möchte Gott nicht, dass du irgendwie durch die Sünde von ihm ganz getrennt wirst. Und deswegen lässt er manchmal Dinge zu, die uns wieder neu nach Gott fragen lassen. Manchmal kann er sogar, das ist ein großes Geheimnis, das Leiden gebrauchen, dass ein Mensch wieder nach Gott fragt. Aber Schämen sollten wir uns deswegen trotzdem, dass es das erst braucht. Ja, und dann möchte ich euch ein Beispiel geben am Schluss dafür, das mich sehr beeindruckt hat. Ein Beispiel aus Amerika, das ganz deutlich macht, du brauchst keine Angst zu haben, dass deine Schuld oder irgendwas, was du meinst, was dich von Gott noch trennt, der Grund ist, warum du nicht zu ihm kommen kannst. Es gibt heute nur noch einen Grund, verloren zu gehen. Es gibt nur noch einen Grund, nachdem Jesus Christus gestorben ist und das Schuldproblem besiegt hat, in die Hölle zu kommen. Und das ist, wenn wir uns schämen zu sagen, Jesus Christus, ich danke dir für deine Tat auf Golgatha. Das galt auch für mich. Und die Geschichte ist sehr eindrücklich. Die spielt in Amerika und die ist original so passiert. Da lebte ein junger Mann, der hatte bis dahin noch nichts Besonderes Schlimmes getan. Eines Tages spielt er Karten und dabei riss ihm die Geduld und er nahm einen Revolver und schoss seinen Mitspieler nieder. Er wurde festgenommen und verurteilt. In Amerika gibt es die Todesstrafe. Tod durch den Strang, so lautete das Urteil. Aber jetzt kommt's, weil er vorher ein gutes Leben geführt hatte, weil er eigentlich doch viele Verwandte und Freunde hatte, die wissen, das ist er eigentlich gar nicht, sondern er ist ganz anders. Da haben sie eine Bittschrift für ihn begonnen. Jeder hat unterschrieben. Und dann wurde das so ein bisschen bekannt. Auch in anderen Städten und Dörfern hat man Unterschriften gesammelt und die Leute im ganzen Staat kamen und wollten unterschreiben. Und dieses große, große Bittgesuch wurde dann dem Gouverneur überreicht. Der war ein Christ und er war echt erschüttert, als er dieses Engagement sah für diesen zum Tode Verurteilten. Er wollte den Mann begnadigen. Und dann ging er im Gewand eines Pfarrers, also so eine Kutte hier, ging er ins Gefängnis, steckte diese Begnadigungsurkunde ein und machte sich zu dem Gefangenen auf. Als er sich der Todeszelle nahte, sprang der junge Mann schon gegen die eisernen Gitter. »Mach, dass du hier wegkommst«, schrie er. »Ich will keinen mehr von eurer Sorte sehen. Kirche, davon habe ich genug gehabt in der letzten Zeit. 7 Besuche hier, die wollten mit mir reden. Religion auch genug zu Hause. Weg.« »Aber«, fing der Gouverneur an, »junger Mann, einen Augenblick, ich habe was für dich. Lass mich mit dir reden.« Und dann sagte der nur wieder, »wenn du nicht wegkommst, wenn du nicht weggehst, dann hole ich den Wärter.« »Ich hole den Gefängniswärter, der bringt dich weg.« »Aber junger Mann«, rief der Gouverneur, »ich habe doch eine gute Nachricht für dich. Ein Evangelium, ja? Gute Nachricht. Die allerbeste, erlaube mir, sie dir zu sagen.« »Sie haben gehört, was ich gesagt habe«, antwortete der junge Mann. »Und wenn Sie nicht sofort weggehen, rufe ich den Gefängniswärter.« »Tja, dann also nicht«, antwortete der Gouverneur mit traurigem Herzen, wandte er sich um und ging. Und wenige Augenblicke später kam der Gefängniswärter und sagte, »Nun, junger Mann, ich sehe, Sie hatten Besuch vom Gouverneur.« »Was«, rief der Angesprochene, »war der Mann, der in dem Gewand eines Geistlichen zu mir kam, der Gouverneur?« »Ja, das war der Gouverneur«, antwortete der Gefängniswärter, »und er hatte die Begnadigung in der Tasche. Aber Sie wollten ihm nicht zuhören.« »Oh Gott«, fiel dem ein, »bringt mir eine Feder, gib mir Tinte, gib mir Papier.« Und er setzte sich hin und der Todeskandidat schrieb, »Lieber Herr Gouverneur, ich muss mich zutiefst bei Ihnen entschuldigen. Tut mir sehr leid, dass ich Sie so behandelt habe.« Und so weiter. Der Gouverneur empfing den Brief, drehte ihn um, schrieb auf die Rückseite, »Ich habe an diesem Fall kein Interesse mehr. Der Tag kam, an dem der junge Mann sterben musste. Wollen Sie noch was sagen, ehe Sie sterben?« wurde er gefragt. »Ja«, sagte der junge Mann, »sag den jungen Leuten von Amerika, dass ich nicht für mein Verbrechen sterbe. Ich sterbe nicht deshalb, weil ich ein Mörder bin. Der Gouverneur hätte mich begnadigt, ich hätte leben können. Sagt ihnen, dass ich sterbe, weil ich dem Angebot des Gouverneurs nicht zuhören wollte.« Und das ist die Tragik, die damals geschah. 1892, vor 100 Jahren, wurde dieser Mann zum Tode durch den Strang verurteilt. Und es ist ja so, eine Begnadigung ist ein Akt, ja, dessen Vollzug die Annahme durch den Begnadigten voraussetzt. Also Sollte sie von der Person, der sie gilt, abgelehnt werden, dann sieht der Gerichtshof keine Möglichkeit, den Verurteilten zur Annahme zu zwingen. Gott zwingt dich nicht in seinen Himmel. Das ist ja das. Unsere Würde ist eine tragische Würde. Wir können das Ziel verfehlen, wenn wir wollen. Und deswegen aber auch, wir können, wenn wir wollen, ans Ziel kommen. Nichts steht dem mehr im Weg, außer unsere Bereitschaft, Danke zu sagen und die leeren Hände des Glaubens auszustrecken und zu sagen, ich habe es nicht verdient, aber danke, Jesus. Und dieser Dank wird dann auch dazu führen, dass wir zu ihm gehören wollen. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Die Wahrheit über dich, über jeden hier im Raum ist, du bist gut geschaffen, aber du bist gefallen, du bist entfremdet, du bist zerrissen, du entsprichst nicht mehr dem, wie Gott dich wollte. Aber du bist erlöst, du hast ein Recht darauf, deinen Erlöser kennenzulernen und nicht schulterzuckend zu sagen, eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur so selten dazu. Sondern du hast ein Recht darauf zu erfahren, dass Jesus dich verändern kann und aus dir einen Menschen machen kann, der dir selber gefällt. Loswerden wirst du dabei nur die Dinge, die du selber nicht an dir magst. Diese ganzen heimlichen Geschichten und so, das, was uns nicht frei die Menschen angucken lassen kann, wenn wir ihnen dann wieder begegnen. Das ist alles enthalten in dieser Bitte und noch viel mehr. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Und deswegen machen wir es jetzt so, wir erwarten in unserer Gemeinde von euch kein Bekenntnis, da vorne öffentlich, sondern wir wollen euch die Möglichkeit geben und auch allen anderen im Raum, wenn sie wollen, auch ganz ehrlich vor Gott zu sein. Ganz wahrhaftig können sie sein und ich werde jetzt ein Gebet sprechen und die Konfirmanden und sie, auch wenn sie wollen, können die Abschnitte, die ich freilasse, dann zum Wiederholen zu ihrem eigenen Gebet werden lassen, indem sie es für sich persönlich im Geist, im Herzen zu ihrem Gebet machen. Also ihr kriegt die Möglichkeit, ehrlich zu sein vor Gott. Keiner sieht's, keiner hört's, außer dem, der deine Gedanken kennt und der in dein Herz gucken kann. Und vor dem darfst du jetzt echt sein, wahrhaftig, ehrlich. Und wenn du willst, dann nimm ihn an. Und dann wird es Folgen haben, gute Folgen. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Wir beten. Lieber Herr, ich danke dir für das Leben und für die Zeit, die Lebenszeit. Ich danke dir aber auch für die Botschaft, wenn ich das Leben so kennengelernt habe, dass du mir noch mehr anbieten willst. Du möchtest mir ewiges Leben schenken, damit ich auch weiß, dass ich einmal zu dir in die Ewigkeit komme. Alles, was in mir rebelliert, hast du am Kreuz besiegt, Herr, und ich danke dir, dass du die Hand nach mir ausgestreckt hast. Ich bekenne dir, dass ich das nicht verdient habe. Aber ich danke dir heute und nehme deine ausgestreckte Hand an und bitte dich, sei mein Herr. Bestimme du mein Leben, führ es zum guten Ziel und weise mir deinen Weg in deiner Wahrheit. Ich danke dir, dass du mich liebst und dass du mir die Erfahrung deiner Gegenwart schenken kannst. Amen.